Kriegen wir den Predigtext zu sehen heute? Hat das geklappt? Nein, das hat noch nicht geklappt. Dann beim nächsten Mal. Ja. Okay, ich lese es ganz langsam und deutlich aus Klagelieder 3, die Verse 22 bis 26 und 31 bis 32, falls jemand das Smartphone oder die Bibel aufschlagen möchte. Bei Klagelieder 3, hinter dem Propheten Jeremia, üblicherweise ab Vers 22. Ich lese nach der guten Nachricht. Von Gottes Güte kommt es, dass wir noch leben. Sein Erbarmen ist noch nicht zu Ende. Seine Liebe ist jeden Morgen neu und seine Treue unfassbar groß. Ich sage, der Herr ist mein Ein und Alles. Darum setze ich meine Hoffnung auf ihn. Der Herr ist gut zu denen, die nach ihm fragen, zu allen, die seine Nähe suchen. Darum ist es das Beste, zu schweigen und auf die Hilfe des Herrn zu warten. Der Herr verstößt uns nicht für immer, auch wenn er uns ins Leiden schickt. Erbarmt er sich doch wieder über uns, weil seine Liebe so reich und groß ist. Liebe Gemeinde, Gottes Güte wird besungen inmitten der Klagelieder. Und das ist auch schon die Botschaft. Das ist es, was auch wir immer wieder erfahren sollen in all unserem Leiden. Dass Gott trotzdem ein Gott der Güte ist. Und wenn alle Welt dagegen schreit, dann gilt es doch, dass Gott ein Gott der Güte ist. Dass Gott ein guter Gott ist, ein barmherziger Gott ist. Er ist kein Ungeheuer, vor dem wir ängstlich zittern müssten, kein Moloch, dem wir Opfer bringen müssten, um ihn zu besänftigen, kein Tyrann, der es sich auf Kosten der Menschheit gut gehen lässt, kein Chef, der mal so und so gelaunt ist. Gott ist ein Gott für uns Menschen. Gott steht auf unserer Seite. Und das ist schon erstaunlich, dass Gott für uns ist und auf unserer Seite steht, obwohl er uns doch kennt. Obwohl er uns Menschen doch kennt. Und obwohl wir Menschen ja vielleicht auch manchmal verzweifeln möchten und alles in Klump hauen, ob der Dummheit und Bosheit unserer Mitmenschen. Gott so nicht. Nicht mehr. Wir lesen in der Bibel, dass es Gott irgendwann auch mal zu viel war. Ihr erinnert euch, woran denke ich? Sintflut. Genau, da lesen wir auch in der Bibel, dass Gott wirklich mal die Nase gestrichen voll hat und sagt, ich mache Schluss. Und dann kann er es doch nicht. Und schafft einen neuen Anfang. Gott hat sich an uns gebunden und hält uns die Treue. Und dafür gibt es ein Zeichen in dieser Schöpfung, nach der Sintflut, wer weiß es, das Zeichen der Treue Gottes? Der Regenbogen. Weiß nicht, was ihr so denkt, wenn ihr einen Regenbogen seht, das ist ja immer schön und spannend, aber denkt doch auch daran, es ist ein Zeichen der Treue Gottes. Und unsere Welt, unser Leben ist voll von Gottes Gütezeichen, wenn wir es nur wissen und wahrnehmen. Diese ganze Welt ist Gottes Schöpfung und sie ist allein dazu gemacht, dass wir darauf wohnen sollen. Die ganze Welt ist für uns gemacht, dass sie unser Lebensraum ist. Und ich weiß noch gut, wie ich das zum ersten Mal Anfang der 1980er Jahre auch in meiner Bibel las. Das steht nämlich auch in der Bibel, das sage ich nicht einfach so. Dass diese Welt von Gott gemacht ist, damit wir darin leben können. Jesaja 45, 18, ein Vers, über den ich staunte und mich freute, da heißt es, denn so spricht der Herr, der Schöpfer des Himmels, er, der Gott, der die Erde gebildet und sie gemacht hat, er gründet sie fest. Nicht als Leere hat er sie erschaffen, sondern damit man auf ihr wohne. hat er sie gebildet. Einerseits eine Binsenweisheit, denken wir, ne? Und wenn man sie es genau betrachtet, doch nicht, dass in der kalten Leichengruft des Alls, wie es mal jemand sagte, diese blaue Kugel existiert. Und wir wissen von keinem anderen Ort bis jetzt, wo das möglich ist, dass Leben für uns existiert, also möglich ist, dass wir hier existieren können. Ich finde das wunderbar. Ich finde das erstaunlich und alles andere als selbstverständlich. Hoffnung für alle sagt, nicht als einsame Wüste hat er sie gebildet, sondern als Wohnraum für seine Geschöpfe. Eine Wohnung von Gott für uns, diese Schöpfung. Als ich diesen Satz zum ersten Mal in meiner Bibel gelesen habe, da hat es mich wirklich gepackt. Weil es auch gerade die Zeit war, in der man sich zum ersten Mal so richtig Sorgen um die Schöpfung machte. So manche Weltuntergangsfantasien konnte man lesen in den Zeitungen von Wissenschaftlern. Wir wissen heute, die haben das nicht nur so gesagt, es ist wirklich ein Problem. Aber damals zum ersten Mal dachte man, du meine Güte, was kommt da auf uns zu? Man konnte schon Angst kriegen. Und heute auch. Und immer noch steht dieser Satz in der Bibel und immer noch gilt er. Was für eine Verheißung. Kurz und knapp und klar. Gott hat die Welt gemacht und er hat sie gemacht, damit Menschen auf ihr leben können. Und dass das so ist, dafür sorgt Gott immer noch. Trotz der Menschen. Trotz dem, was wir alles versauen. Sorgt Gott immer noch dafür, dass wir hier leben können. Und er wird es weiter tun. Das ist der Gott, von dem wir reden. Wenn Gott so ein Monster wäre, wie manche denken, dann allerdings gäbe es uns schon lange nicht mehr. Aber Gott scheint doch nicht so böse zu sein, wie wir Menschen oft denken, weil wir von uns auf Gott schließen. Großer menschlicher Fehler. Wir schließen von uns auf Gott. Aber Gott hat noch Geduld mit uns. Ein großes Wunder. Erst dieser Tage sagte jemand so, es war so ein Brassel und jemand sagte so, ich weiß gar nicht, warum Gott überhaupt Menschen geschaffen hat. Ne? Macht doch nur Probleme, ja. Aber Gott hat noch Geduld mit uns. Seine Güte ist es, dass wir auch immer noch eine Welt haben, in der wir leben können. Und für uns hier gilt, wir haben ja auch ein besonders bequemes Stück Welt erwischt, ne? Hier in Deutschland. Weltmeister im Jammern und Schwarzsehen. Aber nüchtern betrachtet findet man kaum einen Ort auf der Welt, an dem man besser leben könnte als hier. Und das hat schon seinen Grund, dass so viele Flüchtlinge eben nicht nur nach Europa, sondern gerne auch nach Deutschland wollen. Trotz aller Hürden. Nicht zuletzt der Sprache, ne? Das wäre woanders viel leichter, weil man ja schon Französisch spricht oder Englisch sowieso, aber viele wollen nach Deutschland, weil es uns hier so gut geht, weil wir hier jeden Tag sehr bequem leben können und so viele Gründe haben, jeden Tag Danke zu sagen, Gott dafür Danke zu sagen, dass er es so gut mit uns meint, als Menschen, aber als Christen auch. Weil auch das ja nicht selbstverständlich ist, dass wir hier in Ruhe Gottesdienst feiern können. Schon wenn wir im Neuen Testament lesen, erfahren wir, dass das Gegenteil eigentlich die Regel ist. Da ist es eigentlich der Normalfall, dass Christen verfolgt werden, dass man immer wieder angefeindet wird, dass man Angst haben muss. Darauf muss die Gemeinde immer gefasst sein. Und wir wissen, in vielen Teilen der Welt ist das bis heute bittere Aktualität. Dass wir hier so angstfrei Christen sein können, auch das ist ein Grund, Gott jeden Tag zu danken für seine Güte. Und das ist nicht blauäugig, damit verdrängen wir auch nichts. Wir lullen uns damit nicht ein in religiöse Gedanken zum Wohlfühlen, damit wir die traurige Wahrheit nicht sehen müssen. Oh nein. Gerade, dass wir den Predigttext, der die Güte Gottes lobt, in den Klageliedern finden, zeigt das ja. Menschen der Bibel und wir auch, wir wissen sehr gut auch um das andere Erleben. Nicht immer eitel Sonnenschein, nicht immer geht alles glatt, nicht immer bleiben wir von allem verschont, das wissen wir sehr gut. Die Menschen der Bibel und wir auch. Dass das Leben sich sogar so verkehren kann, dass von Gottes Güte gar nichts mehr zu erkennen ist. So fangen die Klagelieder ja an. Kapitel 1, die Verse 1 und 2 der Klagelieder. So geht's los. Ach, wie einsam ist die Stadt geworden. Jerusalem ist gemeint. Die früher voller Menschen war. Einst war sie bei allen Völkern geachtet. Jetzt gleicht sie einer schutzlosen Witwe. Sie, die Herrin über viele Länder, muss nun als Sklavin Frondienst leisten. Sie weint und klagt die ganze Nacht. Tränen laufen ihr über die Wangen. Weil die Feinde Israels das Land erobert hatten, die Stadt Jerusalem zerstört, die Menschen getötet und alle Grausamkeiten, die wir uns vorstellen können und alle Bestialitäten, von denen wir auch heute hören, wie es zugeht, wenn Krieg ist, all das ist auch damals schon passiert. Und dazu kommt, dass auch der Glaube Israels am Boden liegt. Gut, bei vielen war auch schon vorher nicht mehr so viel davon vorhanden. Aber nun war eben gar nichts mehr da, woran man sich halten konnte. Kein Tempel, kein Gottesdienst. Die Religion war ebenfalls vernichtet. Der absolute Nullpunkt. Und auch darüber können Menschen der Bibel klar reden. Und wir auch. Natürlich geht es Christen nicht immer gut. Und da denken wir zuerst an die Kranken unter uns. Aber auch viele andere, die körperlich gesund sind, die in ihrer Seele geplagt sind. Vielleicht, weil sie sich ihr Leben so anders vorgestellt haben und es einfach nicht so läuft, wie sie sich das vorgestellt haben und wie sie sich's wünschen und wie sie es versuchen. Und alles Hoffen und Beten ändert auch nichts. Und anscheinend hat Gott einen doch verlassen. Liebe Schwestern und Brüder, Gott begegnet uns nicht nur als der liebe Gott, der es uns leicht macht, an ihn zu glauben und ihn zu loben. Oft begegnet er uns auch fremd und unverständlich. Und oft kann auch niemand Gott erklären. Man kann es versuchen, im Bibelgespräch. Ich kann Glaubenskurse abhalten. Ich kann in der Seelsorge versuchen, doch etwas Erhellendes zu sagen, aber immer gelingt das nicht, weil Gott einfach nicht zu begreifen ist. Und manchmal auch sein Handeln einfach unerklärlich bleibt. Und trotzdem, wir kennen nicht Gottes Wege, aber wir kennen sein Herz. So hat das mal jemand gesagt. Wir kennen nicht Gottes Wege, aber wir kennen sein Herz. Und sich daran zu halten, dazu ermutige ich. Und daran halte ich mich selber auch. Und so steht es schon im direkt auf den Predigtext folgenden, Vers 33 in der Zürcher Bibel. Denn nicht von Herzen hat er erniedrigt und die Menschen in Kummer gestürzt. Nicht von Herzen hat er erniedrigt und die Menschen in Kummer gestürzt. Es hat seine Gründe, warum Gott so handelt. Vielleicht verstehen wir sie, vielleicht auch nicht. Da bleibt vieles dunkel. Aber es ist nicht das eigentliche Handeln Gottes. Es ist nicht das Ziel seines Willens. Gott mag Menschen in Kummer stürzen. So sagen wir, so steht es auch hier. Aber sein Herzenswunsch ist ein anderer. Und diese Erkenntnis hat sich bei den Menschen der Bibel auch schon früh durchgesetzt. Und im Neuen Testament wird das bestätigt. Gott selbst wird das bestätigen in Jesus Christus. An dieser Stelle haben wir ihn richtig erkannt und richtig verstanden. Wir kennen Gottes Herz, wir kennen Jesus Christus. Und von daher lesen wir im Neuen Testament Sätze wie Römer 8, Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alles zum Guten dient. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alles zum Guten dient. Das ist auch kein so dahergesagter Vertröstungssatz. Das ist ein Lebenssatz, liebe Schwestern und Brüder, ein Erfahrungssatz von dem, der ihn sagt. Da redet nicht der Blinde von der Farbe, sondern einer, der weiß, wovon er redet, Paulus. Und ein Satz, den Gott immer wieder bestätigt, ist das. Dieser Satz ist wahr. Gerade weil wir seine Wahrheit unter Leiden und Schmerzen erfahren. Dieser Satz ist gewonnen beim Anschauen des Kreuzes von Jesus. Da leidet die Wahrheit Gottes Schmerzen und Tod. Und nur so kann Gott uns unmissverständlich sagen, was er wirklich will, wie er wirklich ist. Nur am Kreuz von Jesus schauen wir in das Herz Gottes. Und es ist ein Herz, das Mitleid hat und mitleidet. Und es ist Gott, der es nicht zulässt, dass Schmerz und Leid und Tod das letzte Wort haben. Nein, das letzte Wort hat dann doch das Leben. Gott schenkt es. Jesus ist auferstanden. Wir werden auferstehen. Wir werden leben mit Jesus. Und das soll schon heute geschehen, damit auch wir in unserem Leben erkennen und bekennen. Von Gottes Güte kommt es, dass wir noch leben. Sein Erbarmen ist noch nicht zu Ende. Seine Liebe ist jeden Morgen neu und seine Treue unfassbar groß. Ja? Wir kennen nicht Gottes Wege, aber wir kennen sein Herz. Wir kennen Jesus Christus und an den halten wir uns. Amen.